Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für diesen Einstieg. Liebe Gemeinde hier und aber auch vor Ort zu Hause, liebe Gäste, wir versuchen uns diesem Thema zu nähern. Mir ist dabei eingefallen oder sowas aufgefallen, ein Spruch, den wir alle irgendwie so kennen: einer für alle, alle für einen. Man kann das auch ganz klangvoll, wobei ich das nicht ganz so gut auf die Reihe kriege, formulieren, italienisch. Uno per tutti, tutti per uno. Vielleicht kann das jemand richtig formulieren, nachher mir mal verraten, wie man das formuliert. Ich finde das so toll, wenn die Italiener das so richtig gut zusammenbringen. Und dann kam bei mir die Frage auf, und wer hat es erfunden? Die Schweizer? Im Internet steht das so ähnlich, nicht die Italiener. Diesen Slogan, den eigentlich der Autor der drei Musketiere erfunden hat, der Alexandre Dumas, der Ältere, den haben die Schweizer übernommen. Die hatten 1868 in den zentralen Alpen, in ihren Tälern, riesige, dramatische Überschwemmungen. Und heute ist dieses ein Leitmotiv, was zusammenhält. Nicht der Einzelne denkt nur an sich, sondern wir sind eine Gemeinschaft und in der Gemeinschaft sind wir stark. Einer für alle, alle für einen. Die Eidgenossen haben sich das auf die Fahne geschrieben. Ich finde diese Idee einer irgendwie so verschworenen Gemeinschaft, in der keiner nur an sich denkt, sondern eben auch an das Wohl des anderen, begeisternd, oder? Diese Grundhaltung, dass ich als Individuum mich eingebettet sehe in eine Gruppe, für die ich mit Verantwortung trage und die wiederum für mich. Wenn ich die Idee von Gemeinschaft dann auch lese in Gottes Wort, dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass der Leitgedanke, den der Autor der drei Musketiere aufgenommen hat, dass er den in der Bibel entdeckt hat, dass er den dort geklaut hat und dass er beim Schreiben seines Hauptwerkes, die drei Musketiere, dass er da die Quellenangabe nicht mit unten hingeschrieben hat, wo er diese Idee her hat, einer für alle, alle für einen. Diese Idee springt mir irgendwie aus der Bibel entgegen. Und Reinhard Spinke, wie gesagt, der Autor dieses Buches, wir haben das als Gemeindeleitung entdeckt und empfinden wertvolle Inspirationen da drin, die wir mit euch teilen wollen. Wir hatten ja so seit Anfang der Corona-Zeit oft Predigten mit Ermutigung, wir schaffen das. Und jetzt haben wir empfunden, wir wollen auch mal so über Gemeinsamkeiten nachdenken. Was verbindet uns als Gemeinde? Und da wollen wir diese 10 Orientierungspunkte, die keinerlei Antworten geben, die aber zum Nachdenken anregen, mit euch bedenken. Und der Reinhard Spinke hat nicht geschrieben, einer für alle, alle für einen, sondern kommunitär als verbindende Gemeinschaft. Das ist unsere Überschrift für heute. Spinke sagt, dass uns dieser Gedanke helfen kann, Gemeinde in der heutigen Zeit zu leben. Und in diesem Artikel beschreibt er die Kennzeichen der heutigen Zeit. Da lese ich kurz vor. Denn wir leben in einer Zeit, in der große Gemeinschaften zu zerbrechen drohen oder bereits zerbrochen sind. Großbritannien hat in einem schwierigen, konfliktreichen Prozess die Europäische Union verlassen. Das Verhältnis der USA zu Europa ist angespannt. In vielen Ländern wachsen die gesellschaftlichen Spannungen angesichts gegensätzlicher Wertevorstellungen rund um die Themen Familie, Lebensschutz, Bewahrung der Schöpfung, Sexualität, Gender und in den letzten 1,5 Jahren eben wegen Corona. Während die einen an traditionellen Werten festhalten, die schier umklammern, haben die anderen eben auf der anderen Seite die Dekonstruktion dieser bisherigen Werte vor Augen und sie wollen sie ersetzen durch neu zu definierende Werte und Zielvorstellungen. Und da ergeben sich kaum überbrückbare Spannungen. Und liebe Gemeinde, liebe Gäste, ihr erlebt es ja auch mit in dieser Corona-Phase, dass diese Fragen uns oft polarisieren. Der eine ist ganz da drüben, der andere da und zwischendrin ist fast nichts. Wir haben so eine polarisierte Gesellschaft. So grau gibt es gar nicht, sondern entweder oder. Und wer nicht meiner Meinung ist, dem kündige ich die Gemeinschaft auf. Wenn es gut geht, wenn man nicht den zum Feind übernimmt. Wenn wir die Bibel danach befragen, was das Wesen von Gemeinschaft ausmacht, dann stellen wir fest, dass die Beziehung zu Gott nie rein individuell gelebt wurde. Gott begegnet dem Einzelnen, er beruft dich und stellt dich in eine Gruppe hinein. So war es schon im Alten Testament. Das war immer wechselseitig. Gott begegnet dem Einzelnen, ruft ihn und stellt ihn in eine Gruppe hinein mit wechselwirkender Gemeinschaft. Das war im Alten Testament das Volk Israel. Wir können da gerne mal weiterklicken zum biblischen Befund, lieber Michael. Da gab es das Tora, die Zusammenfassung des Gesetzes, als Leitfaden für ein gelingendes Miteinander in dieser Gemeinschaft. Zum Beispiel diese Zeit, die wir jetzt haben, erinnert uns daran, dass man nach der Ernte anderen, die es nicht so gut hatten, es gestattet hat, eine Nachernte zu halten. Andere sollten auf die Äcker, die sollten nicht gründlich abgelesen werden, sondern da sollte was liegen bleiben für die Schwachen der Gesellschaft, damit auch die was zu beißen haben. Das steht im Alten Testament. Oder alle paar Jahre sollten die, die überschuldet sind, entlastet werden, indem sie entschuldet werden, damit sie einen Reset-Knopf drücken können und von Neuem eine Chance haben. Auch das steht im Alten Testament. Und im Neuen Testament, da sucht sich Jesus neben seinem Wirken eine Gruppe zusammen, die er formt, seine Jüngergruppe. Er bildet sie nicht nur aus, damit sie sein Werk dann weiter verfolgen, sondern er formt sie in ihrem Charakter. Und kurz vor seiner Gefangennahme, da bringt Jesus seine Sehnsucht nach Gemeinschaft nochmal auf den Punkt. Da heißt es in Lukas 22, wir können das mitlesen, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Und während dieser Passafeier, die daran erinnerte, dass das Volk Gottes aus der ägyptischen Knechtschaft befreit worden ist, da deutet er die Symbole von Brot und Wein ganz neu. Sie zeigen auf sein bevorstehendes Leiden und Sterben hin und in ihm werden sie nun erfüllt. Und Jesus bringt zum Ausdruck, wie er sich freuen würde. Er feiert jetzt das letzte Mal hier auf der Erde mit seiner Vertrauensgruppe, mit dem engsten Jüngerkreis, dieses Passa. Und er freut sich auf die Zeit, wenn das Reich Gottes erfüllt ist, sie dort wieder anzutreffen, um dann die Erfüllung dieses Passamahles mit ihnen zu feiern. Zwischendrin werden sie ohne ihn unterwegs sein und zwischendrin wird Jesus auch alleine unterwegs sein. Man könnte meinen, dass diese Gemeinschaft von gegenseitigem Verständnis geprägt sein müsste, Jesus und seine Jüngergruppe. Während Jesus mit den damals religiösen Führern so im Knatsch lag, angefeindet wurde, könnte man meinen, dass er mit dieser Gruppe doch in allergrößter Übereinstimmung leben müsste. Aber wenn wir genau hinschauen in die Bibel, dann sehen wir, die Jünger haben nur Bahnhof verstanden. Die hatten keine Ahnung, was Jesus erklärt hat mit Brot und Wein. Die waren auf einer ganz anderen Schiene unterwegs als Jesus. Sie dachten nur, wenn diese neue Zeit jetzt kommt, von der Jesus spricht, das Reich Gottes, dann wollen wir abgreifen. Wir wollen die Ministerposten schon mal miteinander besprechen und aufteilen. Und trotzdem feiert Jesus mit seiner Jüngergruppe Passamahl, obwohl die ganz andere Ziele anstreben. Und wenige Tage später ließ er für diese Gruppe, die nichts begriffen haben, sein Leben. Kaum zu glauben, dass Jesus sein Leben für diese zerstrittene Jüngergruppe, die keinerlei geistlichen Durchblick hatte, die überhaupt nicht auf seiner Schiene war, dass er da sein Leben gelassen hat. Und da merken wir, seine Liebe, die Liebe Gottes ist nicht abhängig von Gegenliebe, von Sympathie, die ist irgendwie ganz anders gelagert. Die hängt nicht davon ab, dass die Werte und Ziele übereinstimmen. Nein, Gott liebte in Jesus uns Menschen, obwohl wir von ihm eigentlich nichts wissen wollen bis heute. Obwohl wir oft bis heute nicht begreifen, warum er starb, wozu das gut sein soll. Auch die Jünger haben nicht begriffen, dass sie ohne sein stellvertretendes Sterben dem Gericht Gottes ausgesetzt sein würden. Und noch mehr, Gottes Liebe in Jesus gilt auch uns als Gemeinde genauso wie damals Liebe Jesu gegenüber den Jüngern. In unserer Zeit, wo wir Gemeinden vor allem an ihren Defiziten und Fehlern her betrachten. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass die Gemeinde Gottes Gottes Idee ist und dass Gott sie liebt, dass er ihr treu zur Seite steht, bis er sein himmlisches Ziel mit ihnen erreicht. Ja, Jesus hat aus Liebe zur Gemeinde sein Leben hingegeben. Für dich und mich. Und er freut sich darauf, uns, und so beschreibt er uns dann durch den Apostel Paulus, bis er uns als wunderschöne Braut, in diesem Bild gesprochen, dem Vater übergeben kann. In der Gemeinschaft mit ihm würden wir eine wunderschöne Braut sein, aber in der Zwischenzeit eine verunstaltete Braut. Lesen wir mal aus Epheser 5, ab Vers 25. Wir können hier mitlesen. Da wird die Beziehung von Mann und Frau verglichen mit dem Verhältnis von Christus und der Gemeinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Noch ist es nicht so, noch haben wir Macken und Fehlern. Eine Braut wird hier dargestellt, deren Kleid nicht wunderschön ist, verknittert, Falten, Makel. Und Jesus hätte allen Grund, seine Herde, Gemeinde, die wir heute oft sind, wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Aber das macht er nicht. Er bleibt dran. Mit geduldiger Liebe bleibt er unser Hirte, der an uns heilsam, verändernd weiterarbeitet. Ganz realistisch, am Ende der Zeiten werden wir ohne Flecken und Falten und Fehler sein. Und heute gibt es keine perfekte Gemeinde, die gibt es erst im Himmel. Und die gute Nachricht ist, auch wenn wir heute von der uns umgebenden Wegwerfmentalität, wenn was nicht mehr klappt oder uns nicht mehr passt, wenn wir davon umgeben sind, Jesus wirft uns nicht weg. Denn wir sind seine Familie. Und wenn es schwierig wird, hält er zu uns. Im Neuen Testament werden wir auch mit diesem Bild beschrieben. In Markus 3, ab Vers 34, gehört noch zum biblischen Befund. Jesus sagt, dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister, all die Leute, die ihm nachfolgten, Frauen und Männer. Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister, denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder und Schwester, Schwester und Mutter, Entschuldigung, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus zeigt uns hier mit diesen Worten auf, dass wir durch die Vertrauensbeziehung mit ihm irgendwie einen ganz neuen sozialen und zugleich spirituellen Background untereinander haben. Ich möchte das mal vergleichen. Vielleicht bist du im Rotary-Club, könnte ja sein, oder im Schachclub, das weiß ich ganz sicher, dass da welche drin sind, oder auch im Fußball oder im Tennis oder Tischtennisverein oder du arbeitest in der Feuerwehr mit, freiwillig. Und jede dieser Gruppen ist wie so eine spezielle Familie. Man duzt sich. Da sagt der Chefarzt Josef zum Industriemechaniker Dieter du. Der Rechtsanwalt Konrad und der Mitarbeiter am Band, der Josef, die sagen du. Man ist auf Augenhöhe wie eine Familie. Und übertragen auf die Familie Gottes bedeutet das aber noch viel mehr. Wer ein Kind Gottes ist, weil er sich durch Jesus mit dem gerechten Gott versöhnen lassen hat, der ist Schwester und Bruder in Christus. Wir sind eine beispiellose, unvergleichliche Gruppe in dieser Zeit. Und du gehörst mit deinem vom Geist Gottes geschenkten neuen Leben zur Familie Gottes, hier in dieser Zeit. Was für eine Zusammengehörigkeit. Du hast den Schöpfer und den Richter als himmlischen Vater, der dich und die anderen, die zur Familie gehören, an seiner Hand durchs Leben führt, bis nach Hause in die Ewigkeit. Und dabei geht es nicht nur um dich und deine Beziehung zu Gott. Nein, du bist auch berufen, auf deinen Mitbruder und Mitschwester zu achten. So wie Andreas vorhin auch die Geschwister zu Hause gegrüßt hat, die krank sind, die Not haben. Wir sind berufen, einander zu unterstützen in den Herausforderungen von heute. Da heißt es im Neuen Testament, weint mit den Traurigen. Ja, wirklich dieses Leid mitteilen, mitweinen, aber auch mit denen, die einen Grund haben zu feiern, mit denen zu feiern. Ich weiß noch gut, wie mich ein alt gewordener Glaubensbruder in einer Berliner freien evangelischen Gemeinde immer zur Begrüßung gedrückt hat. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da habe ich einen feuchten Schmatz auf der Wange gehabt. Das war für mich total fremd. Aber in der DDR-Zeit haben sie als eingeschworene Gemeinschaft sich so begrüßt. Das war eine Leidensgemeinschaft. Und wenn er mir so einen Schmatz auf die Wange gedrückt hat, da wusste ich genau, da braucht gar nicht viel sagen. Ja, ja, der betet für mich, für meine Herausforderungen in Gemeinde, für unsere Kinder, der betet für mich. Das brauchte der gar nicht erklären. Was für eine Verbundenheit des Glaubens, auch wenn mir seine Kultur und seine Art fremd waren. Aber ob wir die weiteren bildhaften Vergleiche des Neuen Testamentes, wie sie Gemeinde beschreibt, wenn wir die betrachten, Volk Gottes oder Körper und seine Körperteile, wenn wir all das bedenken, wie hier eben Familie, eins ist klar, diese Zugehörigkeit zur Familie Gottes, die suchen wir uns nicht raus, sondern Gott stellt uns hinein. Er fragt uns gar nicht. Und in einer Ortsgemeinde ist das immer, wenn wir die uns dann suchen, dann ist das auch immer Gabe im Sinne eines Geschenkes und zugleich ist es Aufgabe im Sinne einer Verpflichtung. Das meint Spinke mit kommunitär. Und deshalb lautet seine Koordinate auch, Gemeinde ist kommunitär, eine verbindende Gemeinschaft. Immer ein Geschenk, aber auch eine Verpflichtung. Also Gott selbst hat sich für dich als sein Kind den Lebensraum Gemeinde ausgedacht. Und deshalb ist es wichtig, dass sich jeder Einzelne auch, der zur weltweiten unsichtbaren Gemeinde gehört, eine Ortsgemeinde sucht, von der er überzeugt ist, dass sie mit ihrem ureigenen Profil gemäß den neutestamentlichen Prinzipien entspricht und auch zu ihm in seiner Lebenssituation passt. Und da gibt es in Gottes Garten viele Blumen. Ortsgemeinden haben ihre eigene Entstehungsgeschichten und ihren ganz eigenen originären Weg. Gemeinden entwickeln sich und verändern sich mit ihren verbindlichen Mitarbeitern und entsprechend der aktuellen sozialen, kulturellen und politischen Herausforderungen. Es gibt nicht nur die eine richtige Gemeinde. Und in unserer Zeit dieser großen Individualität und der vielen Optionen braucht jeder Christ ein klares Verständnis von Gemeinde, um sich so eine Ortsgemeinde rauszusuchen. Spinke nennt Missverständnisse über das Wesen von Gemeinde die die Gemeinschaft schwer schädigen können. Er spricht zum Beispiel davon, ein Missverständnis ist Event, eine Eventgemeinde. Wo Gemeinde Event als Event verstanden wird, schreibt er, geht es um Attraktion. Da wird was gepusht, eine Veranstaltung als Erlebnis und Inspiration, emotional gepusht. Und die Corona-Phase hat uns Gemeinden in eine Art digitale Konkurrenz hineingeführt. Da können wir nicht mithalten als kleine Gemeinde. Trotzdem braucht es starke, authentische Begegnungen und nicht nur technische Brillanz und Eventredner und moderne Formen. Digital kann das vor Ort nicht ersetzen. Oder ein Missverständnis, wenn wir Gemeinde als Firma betrachten. Wo Gemeinde als Firma verstanden wird, geht es um Erfolg und Zahlen. Wie viele Besucher, Mitglieder und Taufen werden verzeichnet? Wie hoch ist das Budget? Wo sind die wichtigsten Spender? In diesen Gemeinden kann das Evangelium zu einem Geschäftsmodell verkommen, schreibt er. Wachstums- und Erfolgsdruck lasten auf den Mitarbeitern. Ich frage mich, Wachstum im Sinne des Neuen Testaments, kann das immer zahlenmäßig erfasst werden? Ja und nein. Wir dürfen auch nicht wirtschaftlich gedachtes Wachstum nur mit biblischem Wachstum vergleichen. Das passt nicht immer zusammen. Ich dachte an so einen Apfelbaum. Was ist denn Sinn und Zweck von einem Apfelbaum? Viele Äpfel. Zurzeit werden viele Äpfel geerntet, um Apfelsaft zu machen. Und man freut sich, wie der Traugott, die Bäume hängen voll. Schön. Das Ziel von einem Apfelbaum ist aber nicht, dass du Apfelsaft machen kannst. Das Ziel von einem Apfelbaum ist, dass ein neuer Baum wächst. Könnte sein, dass Wachstum im Sinne von Gemeinde auch bedeutet, dass eine neue Gemeinde entsteht, dass neue Gemeinden gepflanzt werden. Spinke nennt ein weiteres Missverständnis Gemeinde als Kuschelclub. Kuschelclub bedeutet, es geht nur um Harmonie, da kann man Dinge nicht mehr klären miteinander, da werden Konflikte unter den Teppich gekehrt. Und dann fasst er das ausgewogen zusammen, der Spinke, mit der Formulierung, nein, obwohl die Gemeinde wie ein Verein Ordnung braucht, sich wie bei einem Event für gute, inspirierende Gottesdienste einsetzen sollte, sich wie eine Firma die Frage nach Ergebnissen stellen muss und wie ein Kuschelclub nach einem guten Miteinander streben sollte, so ist sie doch viel mehr. Und deshalb sind wir heute herausgefordert, uns entlang von neutestamentlichen Prinzipien zu orientieren. Und Gemeinde ist und bleibt eine Gemeinschaft von Glaubenden. Diese Orientierung, die Zugehörigkeit setzt immer den persönlichen Glauben voraus. Und das bedeutet auch, der Einzelne ist vor Gott verantwortlich, hat mit ihm eine Beziehung. Und deshalb kann auch Gott durch den Einzelnen sprechen. Und da sitzt nicht irgendein Ältester in der Mitte oder ein Pastor in der Mitte der Gemeinde und alles ist auf ihn fokussiert, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Geschwistern, die alle mit Jesus in Verbundenheit sind. Und trotzdem sind wir aufgerufen, wahrgenommene Leitung wertzuschätzen. Und da kommt ein Gleichgewicht hinein. Nicht umsonst heißt es dann im Hebräerbrief, und das klingt für uns heute vielleicht komisch, seid den Ältesten gehorsam, weil sie über eure Seelen wachen und einst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, weil er nachfragt, ich habe dir meine Gemeinde anvertraut, was ist daraus geworden? Und dieses Gleichgewicht des allgemeinen Priestertums und dieser Wertschätzung von wahrgenommener Leitung, das ist ein Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Und dann schreibt der Spinke, es ist wichtig, darauf zu achten, Gemeinde ist keine Option für fortgeschrittene Christen, sondern sollte selbstverständliche Realität sein. Und das ist manchmal nicht einfach, wenn manche das Empfinden haben, dass sie bauen auf und andere reisen ein. Ja, es kann schon Gemeindeverdrossenheit entstehen, das ist eine große Gefahr. Und der französische Theologe Alfred Loisy schreibt, Jesus verkündigte das Reich Gottes. Und was ist rausgekommen? Die Kirche. Gemeinde. Was für eine Enttäuschung. Ja, es bleibt ein Kampf darum, dass die Liebe Gottes in der Gemeinde den Ton angibt. Wie gesagt, Jesus hat nicht gewartet, bis ihm die Jünger sympathisch wurden oder sie mit seinen Zielen übereinstimmten, erst vorher für sie gestorben. Er hat sich aus Liebe für sie verschenkt und aufgeopfert. Und dann sagt Spinge noch einen weiteren, noch ein Kennzeichen: Gemeinde ist von Gott so geliebt, wie sie ist, auch wenn sie nicht so bleiben soll, wie sie ist. Also wer seine Gemeinde liebt, der bleibt dran, sie positiv mit zu beeinflussen. Und dann geht es in der Gemeinde nicht zuerst um mich und meine Bedürfnisse, schreibt er zum Schluss, sondern um Gottes Plan mit der Gemeinde und seinem Auftrag für die Gemeinde. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, was Gott will, ist eindeutig. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und da bleibt es ein Kampf, dass wir unseren missionarischen Auftrag weiter wahrnehmen. Und sollten wir nicht Sorge tragen, dass wir dafür, für das Eigentliche, genug Energie haben? Einer für alle, alle für einen. Jesus hat sein Leben für dich und mich gegeben, für uns. Und nun sind wir aufgefordert, gemeinsam uns für ihn zur Verfügung zu stellen. Gemeinde der Zukunft, eine kommunitäre, weil verbindende Gemeinschaft. Und zum Schluss habe ich die Fragen aufgeschrieben: Was könnte das für dich, für uns als Gemeinde in Bruchsal bedeuten? Willst du mitbeten, mitüberlegen, im Gemeindeforum mitdiskutieren? Und ich habe mir den Satz von Andreas eben aufgeschrieben: Komm und sieh die Gemeinschaft an, die auch dir gut täte. Oder so ähnlich hast du es formuliert. Was für ein guter Satz. Komm und sieh die Gemeinschaft an, die auch dir gut täte. Amen.